Auf dem Vakunta-Planeten gibt es viele Wälder, die sehr glückspendend sind. In diesen Wäldern sind die Bäume Wunschbäume und in allen Jahreszeiten sind sie mit Blüten und Früchten beladen, denn alles auf dem Vaikuntha-Planeten ist spirituell und persönlich. Erläuterung. Auf dem Vaikuntha-Planeten sind das Land, die Bäume, die Früchte und Blüten und die Kühe, alles völlig spirituell und persönlich. Bäume sind Wunschbäume. Auf unseren materiellen Planeten können die Bäume je nach dem Befehl der materiellen Energie Früchte und Blüten hervorbringen. Doch auf dem Vaikuntha-Planeten sind die Bäume, das Land, die Bewohner und die Tiere alle spirituell. Es besteht dort kein Unterschied zwischen dem Baum und dem Tier oder dem Tier und dem Menschen. Hier deutet das Wort Murtimat darauf hin, dass alles eine spirituelle Form hat. Formlosigkeit, wie sie sich die Unpersönlichkeitsphilosophen vorstellen, wird in diesem Vers zurückgewiesen. Auf dem Vaikuntha-Planeten hat alles, obwohl spirituell, eine bestimmte Form. Die Bäume und Menschen haben Form, und weil sie alle, obwohl unterschiedlich geformt, spirituell sind, besteht kein Unterschied zwischen ihnen. Om Vishnupadaya Krishna Pishtaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Desatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Narada Srivastavi Gauravastavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yatra Naishriya Sangnama Vanam Kama Dugai Durmai Sarvatu Shri Vibrajat Kaivalyam Iva Murtimat. Auf dem Vaikuntha-Planeten gibt es viele Wälder, die sehr glückspendend sind. In diesen Wäldern sind die Bäume Wunschbäume und in allen Jahreszeiten sind sie mit Blüten und Früchten beladen, denn alles auf dem Vaikuntha-Planeten ist spirituell und persönlich. In der Einleitung zum Buch Die Lehren Sri Chaitanyas gibt Srila Prabhupada eine wunderbare Beschreibung der spirituellen Welt von Goloka Vrindavan. Die spirituelle Welt teilt sich auf in mehrere Bereiche. Man kann sie sich vorstellen als ein Lotus, einen großen Lotus, dessen Blätter sich überall hin erstrecken. Das Kern dieser Lotusblume, praktisch die dort, wo die Blütenpollen sind, ist Goloka Vrindavan. Dies ist der Ort, wo Krishna seine unzähligen transzendentalen Spiele ausführt. Und wie wir hören, sind diese Orte allesamt Glückspenden. Sie sind nicht bedeckt von Dunkelheit, sodass es dort keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht gibt. Sie sind, wie die Bhagavad Gita beschreibt, selbstleuchtend. Es braucht keine andere Lichtquelle dort als sie selber. Sie strahlen aus sich selber heraus. Trotzdem ist dort nicht alles eine unterschiedslose Einheit. Wir erfahren, dass trotzdem dort Tag und Nacht existieren. Wenn Srimati Radharani zum Beispiel in der dunklen Nacht Krishna sehen möchte, dann zieht sie sich, so hören wir, einen schwarzen Sari an, damit sie nicht erkannt wird, wenn sie zu Krishna geht. Es gibt dort also eine Nacht, der sie sich anpasst. Nun, das Interessante an diesem Ort ist, dass dort alles auf Krishna zentriert ist. Jeder denkt an Krishna, jeder dient Krishna. Srimati Radharani ist hier der Inbegriff des liebsten, der liebsten Dienerin von Krishna. Sie ist, sie hat die Emotion der Mahabhava, eine Liebe zu Gott, die keinem gewöhnlichen Lebewesen auch nicht auf der Stufe seiner spirituellen Vollkommenheit möglich ist. Nicht einmal Prahlad Maharaj hat diese hohe Stufe der Liebe zu Gott, nur die persönlichen Erweiterungen Krishnas. Nun diese Liebe zu Gott, und das ist vielleicht hier an dieser Stelle angebracht zu sagen, ist völlig spirituell, natürlich. Und das Symptom von jedem, der auf diesem Ort, in diesem Ort leben kann. Srimati Radharani möchte Krishna nachts übersehen, und es ist jedoch sehr gefährlich, im Wald von Vrindavan in der Nacht zu gehen. Es gibt dort eine intensive Dunkelheit, besonders an diesen mondlosen Tagen. Dann gibt es dort, Dornen auf dem Wege, und es gibt dort auch Schlangen. So, trotzdem, der Wunsch, Krishna zu dienen, mit Krishna zu sehen, mit Krishna zusammen zu sein, ist in diesem Bereich so stark, dass Radharani in ihrem Zimmer lernt, mit einer geschlossenen Binde zu gehen. Das ist eine bestimmte Kunst, die man üben kann, wenn man praktisch auch ohne die Augen Dinge wahrnimmt. Die kann man, diese Kunst kann man üben, das habe ich als Kind auch. So, und das ist auch in einer ganz anderen Kategorie. Dann hat Vaishimati Radharani, dass es im Wald so dornig ist, und deswegen legt sie in ihrem inneren Hof Dornen aus und lernt es, wie ein Yogi über Dornen zu gehen. Und weil Srimati Radharani weiß, dass Krishna, dass wenn man zu Krishna geht im Wald von Vrindavan, dass es viele Schlangen gibt, die bissiger Natur sind und die einen vergiften können. Deswegen geht Srimati Radharani zu einem Schlangenbezähmer und lernt bei ihm Mantren, durch die man diese Schlangen bezähmen kann. Mit anderen Worten, ihr Wunsch, Krishna zu sehen, ist dermaßen stark, dass Dunkelheit, Dorn und selbst Schlangen sie nicht aufhalten kann. Das ist eine Illustration dafür, was es bedeutet, Krishna in den Mittelpunkt zu stellen. Dieses Maß an Liebe, welches keinerlei Eigensucht kennt, ist für uns völlig unverständlich. Auf dieser Stufe ist der Gottgeweihte völlig frei von dem Wunsch nach Sinnenbefriedigung. Er sagt sogar, ich schleppe meine Sinne mit mir wie eine Last von Feuerholz. Es ist, wenn man eine Last von Feuerholz trägt, dieses Feuerholz ist etwas, was nicht mit dem Körper unmittelbar verbunden ist. Es sind Stöcke, die am Körper herumhängen. So ein Devotee, der in dieser materiellen Welt seine Liebe zu Krishna entwickelt, für ihn sind die Sinne, mit anderen Worten Sinnenbefriedigung, eine Last, die an ihm herumhängt, mit der er an und für sich nichts zu tun hat. In der materiellen Welt finden wir diesen Zustand generell nicht. Wie wir gehört haben, in der materiellen Welt stellt sich jeder selber in den Mittelpunkt der Schöpfung. Geblendet durch ein falsches Verständnis von Identität, völlig überdeckt vom falschen Ego, stellen wir uns in den Mittelpunkt. Und selbst im sogenannten religiösen Leben findet sich diese Selbstsucht immer noch wieder. In Indien gibt es einen Mann, der heißt Birla, der sehr vermögend geworden ist durch Geschäfte, und dessen Familie von einem Yogi gesegnet wurde. Dieser Yogi hatte vor mehreren Generationen gesagt, wenn, das sind die berühmten Birlas, wenn ihr werdet unglaublich reich sein, wenn ihr immer darauf achtet, Krishna einen Tempel zu bauen. In dem Augenblick jedoch, wo man keinen Tempel mehr baut, wird das Reichtum eurer der Reichtum eurer Familie abnehmen. So die Großmutter einer Frau namens Gopi Birla, von der wir auch viele Kochrezepte übernommen haben, diese Großmutter stellt sicher, dass ihre Söhne, die sehr reich sind, Millionäre, Milliardäre vielleicht, auf alle Fälle weiterhin Tempel bauen. Und sie macht auch sicher, dass diese Söhne zur Arti kommen. Wenn sie nämlich, wenn die Söhne nicht zur Arti kommen, müssen sie ein schweres Bußgeld bezahlen. So angehaftet sind sie. Also das wird beibehalten, damit der Reichtum weiter bestehen bleibt. So einmal wandte sich Srila Prabhupada an die Birlas und sagten, ihr, eure Verehrung von Krishna ist sehr, nicht sehr hochstehend, sie ist sehr selbstsüchtig. Alles, was es am Prasadam für eure Deities gibt, ist ein bisschen weißer Kandis Zucker. Das ist, wenn du in Indien in einen Tempel gehst und nach Prasadam rufst, dann gibt man dir ein bisschen Kandis Zucker, den man auf dem Markt gekauft hat und schnell vor die Deities gestellt hat. So, in den Tempel, wo es nicht an Hingebung, nicht sehr hingebungsvoll ist. So, das wird auch, praktiziert bei den Birlas. So, Prabhupada sagte, Krishna verhungert in euren Tempel. Warum gibt ihr mir nicht nur einen Tempel? Und ich werde dort einen idealen spirituellen Ablauf machen. Mit Vorlesungen, mit Kirtans, mit 7 Opferungen, mit 3 verschiedenen Kleidern am Tag für die Deities. So, die Birlas sagten, nein. Das wollen sie nicht. Wenn der reine Gottgeweihte kommt und Krishna verehrt, das wollen sie nicht. Sie wollen einfach nur Krishna so in der Ecke stehen haben, als das segenbringende Maskottchen. Das ist ein Konzept von Religiosität in der materiellen Welt. Gestern hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der mir sagte, ach, Satchinandan, folgendes, und dann erzählte er mir, wie er vom Krishna-Bewusstsein abgekommen ist. Und dann habe ich ihm zurechtgewiesen, wie lange willst du noch wie ein Kot im Wurm existieren und nicht herausgehen an die wunderschöne Sonne. Ich habe also, wie es die Aufgabe der Devotees ist, ihn versucht aufzuwecken aus dem materiellen Leben und mit Worten. Und er hat dann zum Schluss hat er dann gesagt, Satchinandan, so schlimm bin ich jetzt auch nicht, wie du denkst. Ich habe ein goldgerahmtes Bild und wenn ich am Sonntag, der verdient sehr, sehr viel, wenn ich am Sonntag nach Hause komme, dann mache ich Folgendes. Dann habe ich mir wunderbare Zubereitung gekauft und dann koche ich für 2 Stunden nach dem Kochbuch die vedische Kochkunst und dann stelle ich das Essen auch vor Krishna. Siehst du, ich bin doch in Wirklichkeit ein spiritueller Mensch. Und dann, wie gesagt, er war dann sehr dankbar am Abschluss, aber es war eine sehr riesenreiches Predigen, dann sagte ich ihm, weil jetzt machst du Krishna noch zu deinem Nahrungsakzeptiermechanismus. Du liebst es, viel zu essen, in Ghee getauchte Speisen, deswegen gehst du kochen und weil das vedische Kochkunst ein Buch ist, wo alle Gaumenfreuden dieser Welt aufgezählt werden, und deswegen kochst du danach und um das irgendwie zu legitimisieren, stellst du dir auch noch ein Bild, ein schönes Bild, das du in einem Rahmen, den du wahrscheinlich viel wertvoller als das Bild hältst, gemacht hast, hin. Das ist Hinduismus, das ist nicht spirituelles Leben. So, dann kam ein Schlucken, dann kam eine Pause, dann kam ein zweites Schlucken und sagte er, wie recht du hast. So, das ist ein Zeichen, das unterstreicht den Punkt, in der spirituellen Welt ist alles auf Krishna und auf Krishnas Zufriedenheit gerichtet, bedingungslos. Der Devotee, um Krishna zu dienen, selbst über Dornen geht. In der materiellen Welt jedoch ist das falsche Ego König. Und selbst dann, wenn man sich einem spirituellen Weg zuwendet oder mit dem spirituellen Wissen in ein bisschen gelinde berührt worden ist von dem spirituellen Wissen, sagen wir mal so, dann ist es doch möglich, dann tut man also immer noch dieses falsche Ego in den Namen der Religiosität mit hineinbringen. So um ein wenig, weil Ich bitte meine Zuhörerschaft, mir heute ein geduldiges Ohr zu leihen. Um ein wenig über diese Dinge zu, über dieses kritische Thema zu diskutieren, habe ich mir heute gedacht, ein paar Verse vorzulesen, die zunächst einmal die Herrlichkeit von Vrindavan preisen. Und dann möchte ich ein paar kritische Anmerkungen machen von dem Autor dieser Verse über jemanden, der noch nicht voll entschlossen ist, sich im, voll im Krishna-Bewusstsein zu beschäftigen. Dies ist eine, diejenigen, die schon bereits Devotees sind, werden das als Inspiration in ihrem spirituellen Leben nehmen. Diejenigen, die sich nicht entschlossen haben auf dem Pfad des Bhakti-Yogas, die also dieses eher anhören mit einem neugierigen Interesse, sie mögen dies nehmen als ausgesuchte Poesie von einem mittelalterlichen Poeten namens Srila Prabodhananda Saraswati. Und so sind beide Arten von Menschen in gleicher Weise unterhalten und ermutigt. Ich würde lieber in Vrindavan leben, selbst als Insekt, als an irgendeinem anderen Ort als befreite Seele mit einem glückseligen spirituellen Körper. Ich würde lieber hier in Vrindavan leben, selbst als ein armer Bettler, als an einem anderen Ort in der Welt, als Person, die wundervollen, endlosen Reichtum besitzt. Ich würde lieber hier in Vrindavan leben, selbst als eine Person, der es völlig mangelt an Hingabe zu Lord Hari, als mich an irgendeinem anderen Ort der Welt aufhalten, als eine Person, die überwältigt ist mit dem Wunsch, das Glück zu erlangen, den Lotusfüßen Krishnas zu leben, zu dienen, dem Liebhaber der Gopis. So, das ist natürlich ein unglaublicher Vers. Jetzt tut der Autor erklären, was ihn so hinzieht nach Vrindavan in der spirituellen Welt, sodass er da als Insekt, es vorzieht, als Insekt zu leben, als hier irgendwo als befreite Seele. Also, jetzt wird es also interessant. In Vrindavan sind die Bäume und die Wälder gefüllt mit vielen wundervollen, transzendentalen und leuchtenden Blumen und Früchten. Man hört überall das aufgeregte Kuhen von vielen leuchtenden, transzendentalen Faunen. Kuku. Von Kukuen, von Papageien und anderen Barts, also Vögeln. Man hört, man sieht dort viele Arten leuchtenklarer, transzendentaler Seen, Flüsse, Hügel und neu erblühte Waldtäler. Man sieht dort den goldenen Boden, der übersät ist mit Juwelen, die mich allesamt bezaubert haben. In Vrindavan ist der leuchtenklare Boden aus vielen wundervollen, farbigen Chintamani-Juwelen. Die Bäume und die Schlingpflanzen sind voll mit spirituellen Früchten und Blumen. Die Vögel machen einen großen Krach, wobei sie die Hymnen der Samaveda rezitieren. Und die Seen und Flussströme sind angefüllt mit transzendentalem Nektar. Möge mein Herz immer über Vrindavan meditieren. In Vrindavan sind die Blätter und die Bäume aus Emeralden. Die Blumen bestehen aus Diamanten. Die neu ersprosten Blüten sind aus wunderschönen Perlen. Die neu aufgesprungenen Blätter bestehen aus roten Kuruvinda-Juwelen. Die vielen Früchte sind gefüllt mit allen möglichen nektarhaften Geschmäckern. Die bestehen auch aus Rubinen. Der Regen, der dort kommt, ist ein unablässiger Nektarschauer. Und die Hummeln bestehen aus Saphiren. So wie ihr sehen könnt, wie kann eine Hummel aus einem Saphir fliegen, möchte ich euch fragen. Es ist schwer und unbeweglich. Sie würden sofort, wenn sie es versuchen würde, würde der die Flügel abbrechen. Aber das ist auch sehr schwierig, weil es sehr hart ist, das Tiere. So, ihr könnt also aus diesen Beschreibungen sehen, dass dies Vergleiche sind, die genommen wurden, um einen annähernden Wert von diesen wunderbaren spirituellen Phänomenen zu geben, die es dort gibt. Hummeln und Saphire, aus Saphiren gibt es nur in der spirituellen Welt, mit anderen Worten. Und diese Saphire sind deswegen spirituelle Saphire. Vrindavan ist angefüllt mit unzähligen, sehr schönen goldenen Bäumen, die so leuchtend sind wie Millionen von lodernden Sonnen. Wenn diese Bäume vor dem Herzen erscheinen, dann lassen sie kühlende Regen aus transzendentaler Glückseligkeit herabregnen, die sogleich die brennenden Qualen sich wiederholender Geburte und Tode auslöschen und die den rarsten und schwierigsten spirituellen Schatz sehr leicht geben. Vrindavan wird illuminiert durch unzählige Monde spiritueller Glückseligkeit. Vrindavan wird gekühlt durch den süßen Nektar spiritueller Liebe und ist angefüllt mit Wunschbäumen und vielen Scharen verrückt kuhender Vögel. Wessen Herz wird nicht zu Sisi, Radha und Krishna rennen, die ewige transzendentale Spiele in Vrindavan kosten? Schau dir nicht einmal äußere Dinge dieser Welt an. Schau nicht auf sie, ob sie dir gehören oder anderen, ob sie leuchtend sind wie Millionen von Sonnen und Monden oder ob sie eine große Anzahl von Eigenschaften besitzen. Entsage ihnen allen. Gebe konventionellen, friedlicher Gedanken auf und ohne dich um irgendwas anderes zu kümmern, erinnert dich immer an Sri Sri Radha und Krishna und wohne in Vrindavan. Also give up all conventional peaceful composure, also dass man so friedlich, einfach nur so peace, love, so in einer Lehre von New Age Lächeln untergeht, ne? Nein, man sollte vielmehr begierig sein, sich immer zu erinnern an Sri Sri Radha und Krishna. Das sind also poetische Verse aus der Sri Vrindavan Mahamrita. Ich habe noch drei andere hier für heute vorgesehen. Und zwar sollt ihr hier, ich möchte an diesen Versen halt darstellen, wie ein Paramahansa sozusagen, ein Mensch auf der spirituellen Ebene empfindet für Vrindavan, für die spirituelle Welt. Ihr seht, es ist sehr, sehr inbrünstig. Oh Freund, durch gutes Glück hast du irgendwie diesen menschlichen Körper abgekriegt, wo du von Vrindavans Herrlichkeiten gehört hast. Und du hast gelernt, dass alles in dieser Welt wie ein Traum ist. Also deswegen setze nicht irgendwelches Vertrauen in den Geist und den Körper an. Laufe einfach nach Vrindavan. Oh Bruder, wenn du deine Augen im Augenblick des Todes schließt, wo werden deine dich liebende Frau sein, deine Kinder, deine Brüder, Verwandten und Freunde? Wo werden deine guten Eigenschaften und Qualitäten sein? Wo wird dein Ruhm sein? Wo wird dein Stolz, dein Reichtum, deine Bildung, deine Kontrolle sein, die du über andere besitzt? Und wo werden deine Macht und dein Reichtum sein? Oh, gelernter und intelligenter Freund, warum entsagst du nicht diesen zeitweiligen Dingen und läufst einfach nach Vrindavan? Yes. Ja, wir sehen uns nach Vrindavan, wobei wir die ausgetretenen Pfade der Würmer vermeiden, die sich im Gift der Sinnenbefriedigung tummeln. Wir vermeiden auch diejenigen, die glauben, dass sie es allein sind, die existieren. Wir vermeiden Pfade, die uns nicht anziehen, eine liebevolle Zuflucht bei der höchsten Persönlichkeit Gottes zum furchterregenden Zeitpunkt des Todes zu suchen. Und sehen uns nach Vrindavan, das überflutet ist mit fließenden Nektarströmen der Glückseligkeit. Die Intelligenz der Materialisten ist gestohlen worden durch die illusionierende Kraft Mayas und sie sprechen wie Verrückte. Zeitweilige materielle Segnung, die unvermeidbar Leiden mit sich bringt, nehmen sie als das Ein und Alles an und machen diese Sinnenbefriedigung zum Ziel ihrer Leben. Sie weisen alle spirituellen Unterweisungen zurück und können nicht wirkliches Glück unterscheiden von der Fata Morgana, die von Maya angeboten wird. Sie sind gefesselt durch starke Seile materieller Zuneigung und sie handeln dummerweise gegen ihr eigenes Selbstinteresse. So, als würden sie alle Massenselbstmord machen. Oh, Reich von Vrindavan, wann werde ich von diesen unglückseligen Menschen weglaufen und Zuflucht bei dir suchen? So, Hare Krishna, mit diesen Versen möchte ich hier diese Kollektion beenden, denn sonst wird die Atmosphäre zu intensiv werden. Wir sehen an diesem Shlokas den großen Wunsch, eine Persönlichkeit, die im spirituellen Leben gebildet ist, nach Vrindavan zu gehen. Über die spirituelle Welt zu hören, sollte deswegen das große Ziel unseres Lebens sein. Wenn wir Krishna Katha hören und unser Leben einrichten, dass wir ständig Krishna erinnern, dann werden wir unser machtvollstes Mittel, was wir haben in dieser Welt, unsere einzige Kraft, unseren größten Freund, das, was machtvoller ist als Sonnen, die untergehen können, entfachen. Dieser Freund ruht im Augenblick. Wir haben ihn vergessen, er schläft, er ist sogar krank geworden und in seinem Traum spricht er von Wahnvorstellungen. Was ich meine ist unseren Wunsch. Es gehört ein großer Wunsch dazu, zurück in die spirituelle Welt zu gehen. Tatsächlich, dieser Wunsch ist die einzige Qualifikation für jemanden, der Krishna-Bewusstsein erlangen möchte. Alles andere, die spirituelle Kraft, die Intelligenz, die Ausdauer, der Enthusiasmus, das Bemühen erwähnte ich schon, sind alles Geschenke, die von Krishna kommen. Das Einzige, was von uns kommen kann, ist dieser Wunsch. Und da dieser Wunsch so viel verästelt ist im materiellen Leben, ist es sehr schwierig, manchmal fast nicht möglich, ihn zu erkennen. In der Bhagavad Gita heißt es, dass diejenigen, die ihre Intelligenz auf das materielle Leben gerichtet haben, eine vielverzweigte Intelligenz haben. Was da passiert ist, ist, dass der Wunsch in viele, viele kleine, wie soll ich mich ausdrücken, Zweige gelaufen ist. Ein Strom ist sehr machtvoll, er kann einen gewaltigen Damm wegspülen. Wenn der Strom jedoch verästelt wird, so hat jedes einzelne dieser kleinen Ästelungen nicht mehr die Kraft, auch nur ein Stöckchen wegzutragen, was zu schweigen von einem großen Damm. So ist unser Zustand in der materiellen Welt auch ein Zustand größter Schwachheit. Unser Wunsch, etwas, was von der spirituellen Seele ausgeht, ist viel verzweigt. Dadurch, dass wir dem falschen Diktat materieller Intelligenz folgen und uns viele Dinge, die wir mit unserer Intelligenz als anstrebenswert halten, wünschen. Dieser Wunsch muss wieder auf eine, muss diese viel verzweigten Wünsche müssen sich wieder vereinen auf den einen Wunsch, der nötig ist, um in die spirituelle Welt zurückzukommen. Und dieser Wunsch, wie gesagt, dieser Wunsch wird alles weitere im Krishna-Bewusstsein besorgen. Wir können ihn entwickeln, indem wir über Krishna hören. Also mir geht es zum Beispiel so, als ich diese Verse gelesen habe, ich habe jetzt nicht die wirklich heavy Verse gelesen, damit nicht plötzlich der ganze Tempel in geschlossener Front vor Vishwadev steht und sagt, Vishwadev Prabhuji, jetzt werdet ernst, in dem Buch steht, lauf nach Vrindavan, und wer das also ich weiß, es ist nicht genug Geld da, um zu kommen, aber vielleicht hast du Geld für ein gutes Paar Turnschuhe von Adidas, und dann renne ich los in Richtung Vrindavan. Und wenn ich in dem Versuch, dorthin zu kommen, sterbe, ist das meine Perfektion. So, nein, diese Verse habe ich nicht vorgelesen, aber ich habe einen kleinen Eindruck in dieses Thema gegeben und möchte jetzt diesen Eindruck philosophisch untermauern. Es ist sicherlich nicht so, dass wir, wenn wir nach Vrindavan gehen, oder nach Vrindavan laufen, wie es hier empfohlen wird, dazu kommen, die spirituelle Welt dort zu sehen. Zunächst einmal müssen wir unseren Geist und unsere Intelligenz läutern, sodass das Wertvollste, was wir haben, nämlich der Wunsch, richtig und ganz und gar auf Krishna gerichtet ist. Erst dann werden wir in Vrindavan eintreffen. Das mechanistische Weltbild, ich kaufe mir mit hart erarbeitetem Geld eine Fahrkarte, und den Ort, den ich mit dieser Fahrkarte erlange, da mache ich dann Urlaub. Diese Weltbild trifft nicht zu im spirituellen Bereich. Selbst in anderen Traditionen findet das keine Anwendung. Ich möchte hier einen Professor aus Amerika zitieren, der hörte von dem sagenumwobenen Ort Shangri-La. Das ist ein Ort, den der Buddhismus kennt. Ein Tal, in dem die Menschen nicht sterben sollen oder sehr, sehr alt werden sollen, das unberührt ist von der westlichen Zivilisation und in dem sie spirituelles Leben praktizieren. So, dieser Professor wollte dorthin kommen und machte sich auf mit einer Expedition, um mit Pike und Haken und Eispickel und was noch, Fotokameras und so weiter. Und er traf auf dem Weg jemanden, der ihm sagte, ein buddhistischer Mönch, also ich war in Shangri-La, gut, zeig mir den Weg. Tja, so einfach ist das nicht, sagte der Mönch. Ich bin da im Traum hingegangen. Oh, er sagte der Professor, wie mystisch. Dann ist er weitergegangen und traf einen anderen Lama. Und der Lama sagte ihm, mein Lieber, du kannst nicht mit einer Expedition nach Shangri-La kommen. Shangri-La ist nicht ist nicht auf der Landkarte zu finden. Es ist ein spiritueller Bereich. Ich war in Shangri-La. Oh, sagte er und achtete nicht auf den Volksmythos. Sagte der Forscher, gut, ich möchte auch nach, wie bist du denn nach Shangri-La? Kannst du mir den Weg zeigen? Ja, es war so, sagte der Lama. Ich ging dann und dann sah ich plötzlich eine Dame, die nicht nach der ortsansässigen Tradition gekleidet war. Und diese Dame wuchs plötzlich an. Sie nahm mich in der Hand und hatte keine Angst, führte mich zum Mund, schluckte mich und gebar mich aufs Neue, sodass ich in einen neuen Körper kam, nicht diesen irdischen Körper, und dann in diesen Körper nach Shangri-La ging. So, natürlich ist dies die buddhistische Tradition. Ihr möchtet euch fragen, meine Kritiker mögen sich fragen, was ist das jetzt hier, wir sprechen über Vrindavan. Ich möchte das anführen, um zu zeigen, dass dieser Punkt, die mechanische Annäherung an einen Ort, nicht unbedingt zu einem spirituellen Ort bringt, Wissen ist, was auch in anderen Kulturen ein Gemeinverständnis ist. So, um nach Vrindavan zu kommen, muss man in analoger Weise zunächst einmal seine Existenz zu Existenz purifizieren. Und wenn sie purifiziert, geläutert ist, sagt man glaube ich in Deutsch, wenn sie geläutert ist, die Existenz, dann kann es möglich sein, in Vrindavan anzukommen. Prabhupada sagte uns einmal, als wir in Vrindavan waren, so wie liebt ihr Vrindavan, es war ein Tag vor der Rückreise und das Herz der Devotee schmerzte. Wie war es denn Vrindavan? Ja, toll, sagten die Devotees. Jetzt sollt ihr Vrindavan in der westlichen Welt schaffen, sagte Prabhupada. Und Srila Prabhupada sagte dann, Vrindavan ist ein Bewusstseinszustand, eine spirituelle Angelegenheit. Wie wir gestern diskutierten, Vishuddha Sattva ist sowohl der Zustand der spirituellen Welt als auch ein Bewusstseinszustand. Um nach nach Vrindavan zu laufen, sollten wir anfangen, so schnell wie möglich loslaufen auf den Marathon, der jetzt beginnt, und auf den nächsten Marathon und unser Leben als ein Marathon im Dienste für Krishna beschäftigen, durch welches wir unser Bewusstsein von allen unglückseligen Einflüssen läutern können. Das ist sehr wichtig. Und das zu tun, nennt man Entschlossenheit im Krishna-Bewusstsein oder Vertrauen im Krishna-Bewusstsein, Shraddha. Dass man weiß, indem ich dies eine tue, werden alle anderen Vollkommenheiten erreicht werden. So, Hare Krishna, möchte ich beenden. Dies ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Es ist nicht so, das muss ich jetzt aber nochmal sagen, weil ich spüre in der Luft, als ein sensibler Mensch im 20. Jahrhundert, eine gewisse Skepsis in meiner Zuhörerschaft. Es ist nicht so, dass dass diese Lauf nach Vrindavan bedeutet Lauf auf den Marathon. Der Wunsch, in die spirituelle Welt zurückzukommen, der muss erweckt werden. Und der Erweckungsvorgang ist hingebungsvolles Dienen. Es ist nicht so, dass wir nach Vrindavan laufen, diesen Vrindavan auf der Landkarte und dann wieder von Vrindavan weggehen und dann zwangsweise erleuchtete Seelen plötzlich sind. Nein, überhaupt nicht. Besonders so ein Materialist wie ich, die haben da immer in Vrindavan Schwierigkeiten. Ich war also, als ich das erste Mal kam in Vrindavan, da war ich fürchterlich hungrig die ganze Zeit und habe geträumt von deutschen Butterbrot. Also ich bin sehr beschämt, das zugeben zu müssen, aber das ist eine Tatsache. Der Geist, Vrindavan ist nichts für den Geist und nichts für den Körper und nichts für die Intelligenz. Es ist etwas für die Seele. Denn die fühlen sich dort nicht so wohl. Da der Geist, der Körper und die Intelligenz, die sind bedingt durch das materielle Dasein. Das sieht man immer, das erstaunt mich also inzwischen sehr, wenn Touristen nach Vrindavan mal kommen, wie die reden, was die für Inhalte haben, wenn die sprechen. Oder auch neue Devotees, wenn man mal, die also das erste Mal den Vrindavan-Faktor kennenlernen, wie die miteinander sprechen. Man merkt, bedingte Intelligenz und ein bedingter Geist, der Zuflucht sucht in Mustern der Gedanken, die an den Ort der Geburt gebunden sind. Und sehr gentlemanly auszudrücken. So, deswegen dieser Wunsch, den wir beschrieben haben, in die spirituelle Welt zu schreiben, die jetzt von Srila Prabhupada Ananda Saraswati Thakur in diesen Versen ausgedrückt wird, muss erweckt werden durch den Verbindungsvorgang des hingebungsvollen Dienstes. Das heißt in der Schrift Anato Pashamang Shakshat Bhakti Yoga Yoga Lokasya Janato Vishmang Chakrasat Vitasangita. Die Leiden des materiellen Daseins sind überflüssig für die spirituelle Seele, die meisten Menschen wissen dies jedoch nicht, und deswegen hat der weise Vyasadev für sie dieses beste aller Sanghitas verfasst, nämlich das Srimad Bhagavatam. So durch das Hören über die spirituelle Welt und über spirituelle Zusammenhänge und b durch den aufrechten, hingebungsvollen Dienst zu Krishna wird dieser Wunsch entstehen, sodass dieser Wunsch uns nach Vrindavan bringen wird. Sind hierzu irgendwelche Fragen? das ist nicht mehr Metall, Metall. Aha, der Metall, ah, ist richtig. Ja. Srila Prabhupada sagte einmal, dass sein Bild nicht verschieden sei von ihm. Wir haben davon ein bisschen in der, eine kleine Erfahrung in der materiellen Welt, wenn man zum Beispiel einem verliebten jungen Mann empfiehlt, hier ist ein Bild von deiner Freundin und hier sind diese, wie heißt die, Wurfpfeile, glaube ich, nicht? Ja, dann tut man hier das so auf 2 Meter Distanz, das Bild von der Freundin und dann, sag mal, also wer auf die Nase trifft, gewinnt. Nicht? Und so, das wird der verliebte junge Mann, also du, können wir nicht was anderes dahin hängen? Sagen, nicht? So, wir haben in der materiellen Welt einen gewissen Eindruck hiervon, wie das Bild, dass da eine gewisse, das ist ein Beispiel, was eine Annäherung zum Verständnis nur bringen kann, wie das Bild eine gewisse Zusammenhang doch hat mit der Person, oder? Das kann man aus diesem Beispiel lernen. Dass das Bild aber nun identisch ist mit der Person, das könnte man eigentlich nicht behaupten. So, auf der spirituellen Ebene ist es jedoch so, dass das Bild von Prabhupada identisch ist mit Srila Prabhupada. Und auch das Bildnis von Prabhupada, der Murti, identisch ist mit Srila Prabhupada. Das zu verstehen ist möglich durch Liebe. Nicht anders. Genau wie in diesem materiellen Beispiel, der junge Mann, der eine denkt, Mensch, die hat so eine große Nase, da treffe ich leicht und ist so, ist total enthusiastisch, nicht? Er findet das ein gutes Zielobjekt, nicht? Aber der junge Mann, der andere, der verliebte junge Mann, der denkt sich, oh nein, das ist zu schmerzhaft. Sie hat wohl eine große Nase, aber das ist gerade ihr besonderes Vorzug. So, auf diese Art und Weise, für denjenigen, der da so etwas wie ein Lust oder Kneipe oder wie immer man das jetzt bezeichnen will, die an diese, mit dieser Frau das zusammen ist, ist es schwierig für den anderen nicht. So, du kannst genauso verstehen, dass Prabhupada ein Bild ist, wenn du Liebe zu Prabhupada hast, dann ist es dir möglich. Nun, wie eine Person sich ausweiten kann,